So, liebe Leute, es ist auch wieder soweit. Endlich. Ich sitze mit meiner schönen heißen Schokolade aus Mexiko. Oh Gott, ist das heiß. Ich sitze mit meiner heißen Schokolade aus mexikanischer Schokolade jetzt wieder im Studio, um euch den zweiten Teil von Mexikuba zu präsentieren. Herzlich willkommen beim Misty Labert Podcast. Folge Nummer 29 müsste das sein.
Leute dann so, das stimmt aber nicht, was du erzählt hast. Es stimmt nicht, dass Misty mit Nachnamen Longbottom heißt. Und wir denken so, das ist doch offensichtlich ein Gag.
Misty Landschaft.
So, also, wer so sagt, hat entweder keinen Bock oder ist fertig. Ich bin noch nicht fertig und hab noch Bock. Ich habe einfach so viele Eindrücke, die muss ich jetzt einfach nach wie vor ungefiltert hier irgendwie reinlassen. Und dadurch, dass ich mir auch so ein bisschen überlegt habe, ich habe jetzt gerade mal ein Drittel durch. Würde ich mal so sagen, wir sind noch auf einem guten Weg zusammen. Oh Gott. Schokoladenallergie? Ich glaube nicht. Danke für die, die das automatisch gerade gesagt haben. Ja, also ich hab das Gefühl, ich würde den Podcast ja nicht zumüllen, aber man muss auch mal wieder weiter im normalen Tagesprogramm sein. Um das irgendwie auch schaffen zu können, würde ich jetzt einfach sagen, es wird jetzt der voraussichtlich letzte zweite Teil. Ich weiß nicht, wie es wird. Ich habe doch noch nicht erzählt, aber ich will jetzt das mal ein bisschen weiter besser runterrocken. Und zwar folgendes. Letzte Folge habe ich schon erzählt, es gibt überall VW-Käfer und außerdem gibt es auch VW-Bullis überall. Also diese alten T1-Dinger, richtig, richtig geile, coole Wagen und sowas, Vans. Vanlife, Hashtag Vanlife und so, ne? Und Grüße an die ganzen da draußen. Ich höre das nur so von voll vielen Leuten, wie viele Leute sich jetzt einen Bus auf einmal kaufen wollen. Woher kommt das? Ist das das Alter? Ist man irgendwie dann Ü30 und dann geht's los mit Vanlife? Naja, auf jeden Fall, ich habe mir sagen lassen, aus dem Gespräch jetzt letztens, vorhin, dass... es gab ja ein VW-Werk bis Ende der 90er Jahre, die da VW-Käfer und Bullis und sowas gebaut haben. Also die richtig schön alte Schule. Und das ist halt so ein bisschen das Ding. Sieht mega geil aus, aber ich glaube, das ist vielleicht ist das gar nicht so praktisch. Also vielleicht ist das gar nicht so, na, ich sag mal, so ökologisch, ne, nicht ökologisch. Ist schon ganz cool, aber ist das so der Hammer? Also ich weiß es nicht. Ich merke auch gerade mein... Irgendwas ist hier an dem Mikro und ich muss das so durch. Ja, so ist das viel schöner. Ich habe das hier gerade mal ein bisschen arrangiert. So kann ich besser auf mein kleines digitales Papier gucken und ich darf nicht vergessen, an der Schokolade zu trinken. Ich muss nur kurz mal kosten hier mexikanische Schokolade. Oh, heiß, süß, aber gar nicht zu süß. Sehr lecker. Mexikanische Schokolade ist ein bisschen brüchiger und ich habe das jetzt einfach in Milch aufgelöst und sowas, so einer schönen heißen Schokolade zu machen, weil wir haben Geschenke gekauft und sowas, auch Mitbringsel und so, und dann haben wir Totenköpfe gekauft aus Schokolade und die waren aber innen hohl und sind dann zerbrochen und so, und das hat sich einfach als Geschenk überhaupt nicht mehr gelohnt, und deswegen, bevor man die jetzt irgendwie einfach so auffrisst, oder das ist eine heiße Schokolade, Leute, es wird jetzt auch sowieso kalt, es waren 25 Grad kälter. Also und Kälte und Wärme-Temperaturunterschied zwischen jetzt hier Kuba und Deutschland und so. Also wirklich 5 Grad und hier Kuba 30. Also, ach, ich weiß nicht, ich komme gar nicht mehr hinterher. Auf jeden Fall, es gibt VW-Werke und ein Mysterium ist schon mal gelöst. Es gibt VW-Werk in Mexiko und deswegen gab es halt einfach so viele VW-Käfer und sowas da. Also wirklich, es ist teilweise fantastisch. Es sei denn, man mag halt nicht, was da hinten rauskommt. Und naja, gut. Mexiko ist auch eigentlich bald, was das angeht, fast durchgespielt. Es gab richtig witzige Situationen. Mir wurde auch vorher von einer mexikanischen Freundin gesagt, dass die Mexikaner sehr viel starren. Das habe ich nur im Einzelfall erlebt, aber gar nicht so krass. Man denkt sowieso ein bisschen zu sehr, oh, du willst mir ans Leder und sowas, gerade bei U-Bahn, was ja auch hier Schweizer Konsulat hat schon davon abgeraten und sowas, aber egal. Wir haben es trotzdem gemacht und Es hat sich insofern gelohnt. Es ist in Mexiko schon sehr, sehr günstig. Du zahlst 5 Pesos, das sind 25 Cent, 30 Cent für eine U-Bahn-Fahrt. Selbst der Bus mit 6 Pesos, der hat mehr gekostet. Und ja, es ist schon sehr günstig gewesen. Also es ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was man da so bekommt, finde ich. Gerade, also man als Urlauber, gerade aus Deutschland, habe ich das Gefühl, man will einfach auch schon günstiger verreisen. Kommen wir noch später zu Kuba, da ist der große Kritikpunkt, aber jedenfalls es gab zum Beispiel so eine Art Familien-Grill-Restaurant, da ist man so reingekommen, das war wie in so einem größeren Innenhof und da hat mich auch ein Mädchen von einer Familie, die dann später reinkam, die ganze Zeit angestarrt, das war auch, die hat auch nicht großartig gelächelt, die hat mich einfach nur angeguckt. Das war sehr, sehr witzig, aber ich habe nicht so oft hingeguckt, weil ich dachte, ey, also das Mädchen hat einfach wirklich nur gestarrt. Es kommt einfach nichts anderes bei rum als so eine pure Starre. Ich konnte ja nichts machen. Ich habe versucht zurückzulächeln, gewunken. Es kam keine Reaktion. Und ja, irgendwann gibt's da dann halt auf. Oder es ist halt so, hä? Und man will ja die Eltern und sowas da dann nicht verstören und sowas, wenn man da auch selber am Tisch rumwinkt und sowas. Aber also bis auf diesen Fall, Leute haben gar nicht so sehr gestarrt, wie ich dachte. Und naja. Was man dann auch schon eher gemerkt hat, wenn man angestarrt wurde, ist, wenn man sich die Gesichter bemalt hat. Ich habe das in der letzten Folge auch schon gesagt, glaube ich, ich habe von dem Film Coco, es ist die beste Vorbereitung, um sich auf Mexiko einzustimmen, ist Coco zu gucken. Guck diesen Film, es ist halt ein Pixar-Film und sowas, sehr gut gemacht in dem Sinne und es ist einfach schön anzugucken. Und dann gibt es den Miguel, der sich irgendwann ins Reich der Toten traut und sein Gesicht halt als Skelett bemalt und sowas. Und so sah ich dann quasi aus. Und dann wird man natürlich auch angemalt, angeguckt, angestarrt. Und gleichzeitig sehen aber auch so viele Leute da so aus. Das war sehr, sehr witzig. Es ist sowieso schön, den Tod mal so zu feiern. Und auch wenn ich natürlich nicht ganz viel das Lebensgefühl da mitbekommen habe, ich habe nur gemerkt, es ist halt es ist eine freudige Atmosphäre. Diese ganzen Ofrendas, die Altare sozusagen, wo die Ahnen und Verstorbenen aufgebaut werden. Die sind halt super schön auch anzuschauen und Leute gehen durch Innenhöfe und fotografieren die und was weiß ich. Das war sehr schön. Und es ist nicht nur das, es ist eigentlich so, du malst dich an und viele Leute machen es auch nicht. Eine kritische Gruppe habe ich da irgendwie langlaufen sehen. Und hier malen sich die ganzen Touris an. Ich weiß nicht, ist es das mexikanische Blackfacing, wenn du so willst? Du ziehst ja kein Sombrero auf und Poncho und bist dann der Stereotyp Mexikaner. Hoho, schaut mich an. Du malst halt einfach dir einen Totenkopf aufs Gesicht und so. Und dann ist es Blackfacing? Ich weiß nicht. Aber die Schokolade schmeckt sehr gut. Sehr zu empfehlen. Ja. Ja, und was es auch noch gab, also in Oaxaca mit X, Oaxaca, ist eine super schöne Gegend. Da gab es auch nachts auf dem Friedhof am Tag der Toten, gab es auch so ein Fest mit dem Jahrmarkt direkt daneben dran. Das ist auch einfach mega geil, dann bist du auf dem Friedhof gewesen. Es gab, ich habe gesehen, wie eine Familie an einem Grab war. Das ist so sehr, sehr viel Steinmarmor, weiß nicht Marmor, aber so sehr steinbasiert. Du konntest da irgendwie drauf rumsitzen und dann hat eine Familie da einfach gesungen, nebenbei irgendwie rumgehangen und so. Und die waren dann einfach auf dem Friedhof und haben dann sozusagen mit den Ahnen gefeiert. Wie geil ist das denn? Wenn ich mir vorstelle, dass ich bei meiner Oma auf dem Grab rumhocke und man ist kein Satanist hier sozusagen hier und so, sondern feiert einfach mit seiner Oma so ein geiles Totenfest und sowas. Wie geil ist das bitteschön? Bitte. Einfach mal Schublade auf, Gedanken rein, Schublade zu und einfach mal behalten. Und das nächste Mal, wenn ihr irgendwie so trauert oder irgendwie guckt, nehmt das einfach mal raus aus der Schublade und überlegt mal so ein bisschen dran herum. Das ist einfach nur schön. Und es gab auch viele Joker-Gesichter und so, der neue Joker-Film, guckt ihr euch bitte auch an. Der hat auf jeden Fall auch Spaß gebracht und ja, anscheinend wurde er auch in Mexiko sehr gut aufgenommen. Deswegen, es gab auch sehr, sehr viele Joker dort zu sehen. Und ich meine, was man halt auch dann macht, man ist dann auch einfach Touri und man lässt sich halt mal so einen Tagesausflug genehmigen durch die Natur, durch so eine Mezcal. Ja, Distillerie ist das dann, keine Brauerei und auch zu so Weberei, klassischen Teppichen und sowas. Ich muss wirklich trinken, Leute. Es ist einfach, es ist heiß und lecker. Und ja, aber es gab so in der Weberei, die wir da besucht haben, gab es so einen Joke über Mezcal trinken. Und dann hat der Guide da halt gesagt auf Englisch, ja, hier, when Pedro works late for 10 hours, then he just drinks Mezcal and he keeps going on. Und dann waren die, haben die alle so gelacht, ha, 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 ha. Und dann sagt er aber ganz am Ende, but maximum 3 glasses. Und das war so, okay, alles klar, okay, der Joke hat schon funktioniert. Und dann kommt, aber nur maximal 3 Gläser. So, das ist so der, das, keine Ahnung, warum kommt am Ende die Pointe ist doch schon gegeben. Wo kommt dann am Ende noch diese Begrenzung? Ich verstehe es nicht. Das war so eine Sache, das war so Pointe Plus. Aber dieses Plus, es haben auch dann nicht mehr so viele Leute gelacht. Und auch ich musste es mir dann ja aufschreiben und hier jetzt verkünden, aber ich, ist das cool, so eine Art Outro zu haben aus einer Pointe? Ich meine, ich kenne mich mit Witzen leider nicht so gut aus. Aber warum nicht? Ja gut, ich habe mich auch körperlich verändert in Mexiko. Meine rechte Augenbraue wurde immer länger. Ich hab lange Augenbrauen mit so Ausreißern. Also wirklich, die manche in der Mitte habe ich jetzt so 2-3 lange Augenbrauen. Ohne Scheiß, die gehen einfach höher. Ich glaube, je mehr Mezcal ich getrunken habe, desto höher gingen die. Aber nach nur maximal 3 Gläsern haben sie dann aufgehört und gingen danach wieder runter. Und man ist auch so viel gelaufen. Das ist auch, man läuft, wir sind in einem Tag, bin ich 19 Kilometer gelaufen. Also irgendwie über 10 Kilometer jeden Tag laufen und sowas. Das hat auch schon echt angestrengt. Und Touri ist auch ein harter Job. Ich glaube, so als Touri zu reisen, so als Job, ich glaube, ich würde es nicht machen. So Gehalt zu bekommen, indem man rumreist, weiß ich auch nicht. Aber, naja, was willst du sonst machen? Du siehst in Mexiko auch so viele arme Leute. Man sieht schon echt eine harte Schere zwischen Arm und Reich. Es gibt so viele Sachen. Ich habe das schon letzte Folge angesprochen mit dem Busfahrer und dem Verkäufern, die da reingekommen sind. Es gibt so viele Sachen, die dir angedreht werden. Auf eine ich sag mal, nette Art und Weise, die labern dich jetzt nicht direkt die ganze Zeit von der Seite an, wie das in Kuba übrigens war. Aber die in U-Bahn und Bus und sowas verkauft wurden. Süßigkeiten, Kaugummis, Kopfhörer, da waren Selfie-Stangen dabei. Da war so ein Handyhalter-Saugknopf dabei, da hat die ihr eigenes Handy dann an die U-Bahn-Scheibe geballert und meint dann hier, zack, hält auch an der Scheibe. Und sogar ein Typ, der Pflaster verkauft hat. Und einer hatte auch eine richtig geile Taktik dabei. Der hat, also die sind immer in die U-Bahn gekommen, haben so, wie man das so vielleicht kennt, Leute, die auch vielleicht obdachlos sind und so, und dass die halt einfach hier so, ja, ich bin jetzt bedürftig, bla bla bla, das biete ich an, sozusagen, und das geht dann halt super schnell. Und einer, der hat die geilste Taktik, der hat so kleine Chipstüten, so 2-3 irgendwie mit einem Gummiband drum verkauft. Ganz kleine und so, ich sag mal, handgroß. Und der hat die verteilt. Also der ist von einem Ende zum anderen Ende gelaufen und hat dann auch auf schlafende Leute, hat der halt diese Chipstüten gelegt und die damit vielleicht auch aufgeweckt und so. Und dann ist der bis zum Ende des Zuges gegangen, bis zum Abteil. Und hat dann die ganze Zeit auch schon erzählt, was er da verkauft und sowas. Und dann hat vielleicht einer was davon gekauft. Und dann ist er zurückgegangen und hat quasi die Tüten wieder eingesammelt von denen, die einfach nichts kaufen wollen. Aber dadurch, dass die Chipstüte schon direkt bei denen auf dem Schoß lag, hatten die halt einfach so dieses Gefühl, einer hat sich ein bisschen angeguckt, Bock auf Chips? Nee. Und dann einer hat das dann noch gekauft. Also das ist schon eine riskante Taktik, weil der hätte es ja auch einfach bei der nächsten Station das mitnehmen können. Der war schon so gut getaktet, der wusste, dass der das schon ganz gut hier zack, zack, zack wieder eingesammelt, aber also es war auf jeden Fall eine interessante Taktik, so dann diese Runde zu gehen, Chipstüten auszuteilen und dieses Vertrauen noch zu haben, dass die das nicht einstecken und dann sagen, nö, ich habe nichts gegeben. Also man ist dann doch schon sehr ehrlich. Also der Droge und sowas, der ganzen Gefahr, die man dann sich anscheinend ausgesetzt ist, die ist da, aber gleichzeitig hast du auch so eine Art Herzlichkeit gesehen. Und Ja, ich habe ja auch schon gesagt, es klingt so sehr nach dem Stereotyp, also auch gerade wenn man so über Drogen und sowas redet in Mexiko, weil ich habe das überhaupt nicht erfahren, zum Glück auch nicht mit Waffen. Und ich wurde auch nicht entführt, alles cool. Und gleichzeitig aber auch witzig, dass man halt so viel musikalische Untermalung überall gehört hat und sowas. Und das war, und es ist wirklich nicht dieses Bubde-Bubde, das gibt es auch. Also dieses ne? Sondern es gibt auch dieses Kaschak, so würde ich es einfach nennen. Das gab es halt auch so. Und das sind halt schon so durchaus andere Rhythmen, die man, natürlich kommen da immer diese Trompeten. Ich kann keine Mariachi-Trompete nachmachen, tut mir leid, aber ja, es war schon schön musikalisch und kulturell. Und och, man hat sich bemalt und das alles war so farbenfroh und dann diese orangenen Blüten und das Essen, auch die Tacos, Leute, das ist. Gleichzeitig ist es auch so schwierig, ja, Reisen ist so schwierig. Sprache, Spanisch, überhaupt mal irgendwie so rauszukommen, sich anders zu verhalten. Ich habe Mexikaner auch gefragt, wie sich das denn jetzt vom Spanischen unterscheidet. Und zwei unabhängig voneinander haben dann einfach dieses so gemacht. Und die Mexikaner, die machen halt anscheinend dieses einfach Mezcal, nicht Mezcal oder so, keine Ahnung. Das ist halt schon eine interessante Sache, das ist einfach so. Es geht halt einfach ein bisschen locker, es ist ein bisschen mehr per Du, ist so, hey, komm mal, hier kannst du mal vorbei, hier willst du ein bisschen was kaufen, hier kommen wir vorbei. Und irgendwie war das sehr herzlich. Also es ist wirklich. Und ich meine, es gibt überall so Straßenstände an jeder Ecke, die habe ich eher nicht gegessen. So, ich will halt auch wirklich nicht den Durchfall meines Lebens haben. Weil das kannst du halt auch machen. Ich meine, Reisen. Dann musst du noch gucken wegen Mückenstichen und sowas, was weiß ich, das gab es dann in Mexiko zum Beispiel nicht, aber ach, das ist einfach, wann macht man manchmal sowas? Also es ist halt, das ist so schwierig manchmal und außerdem, das ist der letzte Punkt, Stromleitungen sind halt auch überirdisch aufgebaut worden und es gibt diese so typische Festival Bekleidung da, nicht Bekleidung, ja, Verkleidung von den Straßen, also quasi wie an Weihnachten die ganzen Girlanden, sind das wirklich Girlanden? Die Streusel da, die oben irgendwie, sind da nicht Streusel? Irgendwie sowas. Und es gibt so eine Girlandenform, sag ich mal, die in Mexiko überall drüber befestigt wird. Und diese Kabel, die sehen für mich sahen die einfach aus wie Stromkabel, wenn diese Enden von den Befestigungen dann noch so runterhingen. Ich dachte halt wirklich, das wäre eine Stromleitung oder Befestigung von Girlanden. Ich war mir nie sicher, ob ich vielleicht an der nächsten Ecke sterbe. Aber nicht wegen den Waffen, sondern wegen den offenen Stromleitungen oder waren das die Befestigungen? Ich weiß es nicht. Leute, das war Mexiko. So, als erstes, das kommt wahrscheinlich irgendwann nochmal wieder. Jetzt kommt Musik. Busy Mariette, keine Ahnung, irgendwas. Und dann checken wir mal noch hier ein bisschen Kuba aus, ja? Dann. Okay, Kuba, Leute. Kuba ist ein extrem interessantes Land. Es ist teilweise sehr verstörend. Es ist immer noch mir irgendwie ein Rätsel, was Kuba ist. Ich meine, Deutsch ist für mich einfach nur ein Begriff, also wirklich als Adjektiv. Deutsch ist ein Adjektiv mit mindestens 82 Millionen Bedeutungen. Mindestens, ja. Jeder ist irgendwie individuell, kann irgendwie für sich selber definieren, was Deutsch ist. Ihr müsst das einfach mal vorstellen. Also wirklich ein Wort, es kann von jedem anderen anders gedacht werden. Auch genauso Deutsch kann von jedem anders ausgefüllt werden. Und deswegen ist das umso bezeichnender. Wenn ich jetzt erklären müsste, was Kuba ist, kubanisch, ich könnte es euch einfach nicht erzählen. Es ist, ich kann euch erzählen, was ich gesehen habe. Mit meinen Augen, was ich empfunden habe, was ich jetzt aufgeschrieben habe. Aber ich kann nicht erzählen, was Kuba ist, weil, also dafür kenne ich das echt zu wenig. Und ganz im Gegensatz zu Mexiko, da habe ich irgendwie das Gefühl, da, okay, so ist das System, das sind so die so funktioniert das hier irgendwie, mache ich mit. Man versteht auch nicht alles, schon gar nicht sprachlich, aber was ist Kuba, ey? Ich weiß auch nicht. Also, ich versuche mal chronologisch durchzugehen. Der Flughafen, an dem ich ankam, in Havanna, der sieht aus wie ein Flughafen, den ich mir als Kind vorgestellt hätte. Wirklich, du gehst da rum, alles ist rot angemalt. Der ganze Flughafen ist irgendwie rot angemalt. Als wenn du so einen Lego-Baukasten hast mit Flughafen, Feuerwehr, Polizei und dann hast du halt den Flughafen dabei. Und dann ist der Flughafen halt einfach mit roten Steinen beballert, ein bisschen weiß mit drin. Das ist quasi der Flughafen. So, und dann packst du da noch ein paar Läden rein. Und dann hast du, wenn du dir so Lego denkst, vielleicht so einen kleinen Miniladen so mit so 2 bis 4 Plätzchen. Wie heißen die Nubbeln da? 4 Nubbel quasi, wenn man so denkt. 4 Nubbel oder 4 mal 2 Nubbel. Nee, das ist schon relativ groß. Das wäre dann sozusagen so eine Ladenfront, wo man sowas anschreiben kann, was der Laden verkauft am Flughafen. So, und dann machst du da meinetwegen Schokolade oder sowas. Dann verkauft der Laden halt Schokolade und dann bei dem anderen machst du halt Zigarren, Alkohol. Und genau so war das halt auch in Kuba. Die Läden waren so schön eingeteilt. Hier hast du ein paar Souvenirs mit so ein bisschen Bongo, bisschen Marachas oder wie die Dinger heißen, Guiro und was weiß ich. Hier hast du ein paar T-Shirts, hier kannst du Musik-CDs kaufen, hier kannst du Alkohol kaufen, davon gab es mehrere Läden, also Rum natürlich. Hier kannst du Zigarren kaufen, da kannst du auch Zigarren kaufen, hier kannst du Schokolade kaufen. So, und das war halt alles so feinsäuberlich aufgeteilt und es stand einfach oben drüber immer nur so, keine Ahnung, Chocolate. So. Weißt du, es ist halt echt wie in so einem Spielzeugparadies, wo man sich denkt, echt, das ist Kuba? Und ein Laden hieß sogar Propaganda La Habana. Also wenn du es nicht besser haben willst, dann wo sonst, ja? Also es war einfach, also das allein schon. Und dann denkst du auch nicht nur, okay, alles klar, die verkaufen überall Che Guevara, Fidel Castro Bücher und T-Shirts und was weiß ich. Ich gehe raus, das Erste, was ich sehe, direkt vorm Ausgang, ein pinker alter Oldtimer mit einem Typen so lässig locker, so hey, alles klar, so am Auto rangelehnt und quatscht halt mit einer Frau irgendwie, die beherzt sprechen, ja. Also gerade in so einem Classic Car, so einem Oldtimer, pink, also, und das war dann auch noch nachts, ja. Also das war so der erste Eindruck, dachte ich, ey Leute, wollt ihr mich verarschen? Ist das wirklich so das Stereotyp, das man so kennt? Das liefert ihr? Ist der Typ vielleicht gebucht? Was geht hier ab? Dann auch noch, ey, das ist noch mal mehr Spielzeug. Die Polizeiautos, keine Ahnung, was für die, ich glaube, die waren weiß. Die haben als Blaulicht ein übergroßes Blaulicht. Das ist mindestens 4-mal so dick, ja. Das ist keine Ahnung, ein A4-Blatt groß. A4-Blatt trifft es, glaube ich, ganz gut. Im Quadrat, also als Hut. Das, also ein riesiges Blaulicht mittig oben auf dem Auto drauf. Das ist, als wenn die Lego Duplo, was weiß ich, irgendwie hat dir Flughafen, Polizeistation und dann noch einen Oldtimer geschenkt. Also genauso sah das aus. Das ist so. Und dann auch noch die Fahrt vom Taxi. Man kommt ja übrigens auch nicht anders irgendwie da weg. Taxi übrigens auch Geld. Nochmal eine ganz andere Geschichte. Es gibt sozusagen das Ausländergeld. Das ist quasi wie das Spielgeld, das du als Ausländer nutzt, um in Kuba um die Runden zu kommen. Es gibt Einwohnergeld, es gibt Ausländer-Touristengeld. Und das Ausländer-Touristengeld ist auch ungefähr ein CUC, CUC, kubanisch, keine Ahnung was, ist halt so ungefähr $1. Und das ist halt auch, und damit zahlst du. Und dann ist das sowieso, das ist ein kommunistisches Land und es ist eine Zweiklassengesellschaft insofern, dass es halt ausländisches Geld gibt und einheimisches Geld. Und es wird einfach immer verrückter. Dann ist das, dann sind wir mit dem Taxi halt in die Innenstadt gefahren. Der Typ, erstmal verhandeln, cool, ging alles. Und dann auch der Preis, den wir haben wollten. Dann sind wir in die Stadt gefahren und der hatte die Fenster unten. Und wir sehen überall geil Classic Cars. So, und das hielte für höchstens 2 Minuten an. Danach hast du gesehen, erstmal war es sowieso schwüler und wärmer als in Mexiko. Also es war schon mal gar nicht so angenehm, sondern es ist eher so 30 Grad. Und zwar eher so die unangenehmen 30 Grad, auch morgens. Und dann kommen halt die ganzen Classic Cars und Leute, zum Glück sind diese Oldtimer-Classic-Cars, wie du auch immer sie nennst, das sind Drecksschleudern. Wenn du dir, die sehen so geil aus, das ja, aber was die verbrauchen, das will ich gar nicht wissen. Und noch viel weniger als das, die stinken so derbe, das kannst du gar nicht mehr Feinstaub nennen, das ist Grobstaub, was da rauskommt. Auch so, man hat einen Truck gesehen, also wirklich so ein richtiger Ami-Truck. Truck. Der hatte so einen riesigen, so einen riesigen Verladeraum, quasi wie so eine Art Zugabteil, was in der Hälfte nochmal unten einen Reifen hatte. Also wurde wirklich so abgeknickt wie so ein V, ne, wie so ein U, ne, wie so eine Möwe, wenn man so es wird immer Spielzeug kindlicher, wenn man quasi so eine Möwe am Meeresrand malt als Kind. Oder heute auch, ich mal auch auf jeden Fall Möwen, wenn dann nur so. Also mit so einem Halten, das ist das Schwache, das Möwen-M, wenn man so will. So sahen auch teilweise Busse aus. Richtig so ein Ami-Truck und dann als Anhänger ein Bus, also so ein Zugabteil, wenn man so will, in der Mitte runtergeknickt, damit da noch extra Reifen reinkommen. Und das, so habe ich auch Busse gesehen, ja. Und was die alles da rausballern, was sind das für 50er, 60er, 70er Jahre Karren? Okay, die Wirtschaft ist schwach, die haben irgendwie, es gibt da vielleicht keine Ersatzteile, aber sind trotzdem massenhaft vorhanden. Und es ist schon komisch. Wenn du im Classic-Car sitzt, das ist ja auch noch der Widerspruch, du zahlst dann auch noch Geld dafür, dass du mit so einem Stinker da rumfährst und das ist aber das größte Problem, du findest ja Classic Car geil, aber wenn du überleg das mal, ihr wollt Classic Car fahren, okay, aber wenn du im Classic Car sitzt, kannst du ja keine Fotos vom Classic Car machen, das ist also komplett unsinnig, und da so viel zu zahlen, also Leute, also da haben die Touristen wirklich verloren. Also die das so machen, okay, die lassen sich einfach abziehen. So. Oder nicht abziehen, anders gepackt. Die Touristen, die wollen, dass sie abgezogen werden. So. So. Und was passiert mir in Halva? Du bist in den Touri-Ecken, du bist sowieso Tourist. Du bist einfach nur Tourist da. Du bist Tourist, du wirst sofort angesprochen, hey, wo kommst du her? Deutschland, Alemannia, alles klar hier und alles gut, alles gut. Man hört überall alles gut. Alles gut ist mittlerweile das Wort, das geflügelte Wort, was ich das Gefühl habe, das lernt man als Erste, wenn man lernt Deutsch, alles klar, alles gut. Alles gut ist eigentlich cool. Alles gut ist eigentlich ist das cool. Und was wird man dann auch noch angequatscht als cool Kid, wenn man später abends im Restaurant sitzt? Da gab es dann so vereinzelte Leute, die sahen auch gar nicht so cool, so uncool aus. Die hatten dann immer oh Gott, warte mal, ich muss das mal ganz kurz holen. Folgendes, so. Es gibt da so eine Bar und die, ich weiß nicht, ist das nur mit Einladung? Das sieht so aus wie so ein Kürbisgesicht. Nee, wie so ein Ananasgesicht mit einer Feder oben drauf und als Gesicht und Nase Kaffeebohnen. Könnt ihr euch so ungefähr vorstellen? Und dann steht da: Somos un colectivo informal de artistas que vienen cada noche. Okay, auf Englisch. We are a collective of artists that come together every night at a small, dark and decadent underground hideaway. It also happens to be the best dance floor in the city. Looking for something with a little more edge than La Bodeguita or El Floridita. Das sind zwei Bars, die jeder Touri da irgendwie sieht. Also auch deine Mutter, wenn die mal dahin fährt. Come find us. Und das fand ich, also ich muss sagen, hey, gehöre ich zu coolen Clique, dass ich diesen Zettel bekommen habe, dass ich so eingeladen werde zum Underground. Natürlich, die wollen auch nur Kohle, aber cool. Ich hätte eigentlich Bock gehabt, da mal zum Underground hinzugehen, zu gucken, was geht. Hey, Underground, was geht? So halt irgendwie. Weiß ich auch nicht. Ich habe es nicht gemacht, Leute. Ich kann euch doch nicht alles erzählen. Da müsst ihr, also vielleicht ein bisschen Anstand und einfach mal selber hinfahren. Vielleicht werdet ihr auch mal angesprochen, ja? Ich weiß ja nicht. Aber ich weiß nicht, ist es das? Ich weiß nicht. Was mir sowieso auch übrigens generell an Taxis aufgefallen ist, weil du kommst sonst nicht irgendwie großartig drumherum, Taxis zu nutzen. Es gibt zwei große Widersprüche, die halt dazu führen, dass Taxi das ist, was es ist. Taxi, ja. Taxifahrer, nein. Dieses Gleichgewicht zwischen diesen Faktoren herzustellen, ist ganz schwierig. Und das ist halt auch wirklich dieser, wir hatten eigentlich gute Taxifahrer. Sind wir mit einem Bus gefahren? Die waren alle relativ angenehm, weil die haben, also ist, zum Glück habe ich kein Spanisch gesprochen, muss ich glaube ich sagen, weil ich glaube, ich hätte einfach, obwohl, eigentlich hätte man vielleicht eine ganz gute Diskussion, aber nee, doch nicht. Ich weiß, Taxifahrer generell immer unangenehm. Generell immer unangenehm. Und ich weiß auch nicht, ist es das Taxi, was einen zum Taxifahrer macht, dass man so rüberkommt? Ist es der Musikgeschmack? Ist es der Punkt, dass ein Taxifahrer, der uns ganz am Anfang da rumgekutschiert hat, dass der die Fenster runtergelassen hat und nicht die Lüftung da angemacht hat und man halt diesen ganzen Grobstaub einatmen musste? Ich weiß auch nicht. Außerdem, auch was die Autofahrer halt auch machen, es gibt Warnhupen in Deutschland. So, hier, Achtung, Warnung, so. Das ist halt in Mexiko auch übrigens ganz anders und in Kuba auch. Es gibt Warnhupen, es gibt Signalhupen, es gibt die Grußhupe, es gibt die Überholzhupe, es gibt die Immerhupe-Hupe. Also du kannst echt zu jedem Zeitpunkt irgendwie hupen. Es gibt die Überholhupe, so von wegen, hey, da macht jemand bip, bip. Und kurz, knackig, prägnant, hupen ist irgendwie immer so kleines Signal, hey, ich überhole jetzt. Es gibt auch super viel Pferde, hey, ich überhole jetzt. Super scharf immer, ganz krass geschnitten, finde ich. Also auch Radfahrer, boah, Leute, wie die rumbrettern. Aber gut, ja gut, es gibt einfach eine andere Kommunikationsform. Also das geht über die Sprache hinaus. Leute pfeifen, auch ich habe Leute pfeifen gehört, die sich so irgendwie, die kommunizieren über Pfeifen. Dann hast du gleich gemerkt, das ist der Fritz, so halt. Und also es ist einfach nochmal eine andere, Liga. Ganz anders. Kuba sieht außerdem so aus wie so eine langgezogene Garnele, wenn man das so will, auf der Landkarte. Und ist auch mega lang. Also ist schon, keine Ahnung, wie viele Einwohner gibt es da, 11 Millionen, 12 Millionen, irgendwie sowas. Aber es ist einfach mega lang. Es ist dann doch wirklich, also, ja. Und dann auch so in einer Taxifahrt, da hatten wir einen Koreaner dabei. Der hat ich habe am Anfang mit dem ein bisschen gesprochen über Kameras und sowas und da hast du schon gesehen, der ist so Kamera-Enthusiast. Aber, also dieser Koreaner, Oliver, der hat von einer vierstündigen Autofahrt ungefähr 1000 Bilder gemacht. Also wirklich, der hat ununterbrochen fotografiert, der hat irgendwas gesehen, also kein Scherz, manchmal habe ich mich gefragt, wovon er gerade irgendwie diese 20 Bilder gemacht hat. Der hat irgendwie in den Himmel, auf die Straße, ins Feld hinein. Du hast keine wirklichen Objekte gesehen, die du gerade fotografiert. Er hat einfach fotografiert. Das war konstant mit Kameras hantiert. Mit dem Handy Videos aufgenommen, zur Seite geguckt. Oh, da ist irgendwie was. Sofort die andere Kamera wieder rausgeholt. Und ich habe ihn dann auch während einer Pause gefragt, so wie, was er macht, wie er diese ganzen Bilder managt und sowas. Und dann sagt er halt auch auf Englisch einfach nur so, I put it in folder and never open them. Und das ist halt auch so geil, so, okay, ich kenne das auch so, wenn ich mal mit irgendwie Film oder sowas fotografiere, ist es super schwer, erstmal die Bilder irgendwie zu sehen, dann musst du Geld zahlen und dann musst du die archivieren und du guckst sie auch wirklich nicht jeden Tag an. Aber sein Weg ist auch sehr konsequent. Einfach nur fotografieren, in Ordner erstellen, Ordner rein, packen alles, Ordner zumachen, auf externe Festplatte, fertig. So, und dann kann er wieder weiter fotografieren. Eigentlich ist das ganz geil. Es gibt auch irgendeinen Fotografen, der hatte Wino Grant. Es ist ein sehr guter, war der aus Kanada oder so, New York, keine Ahnung. Wino Grant ist ein sehr guter Street-Photographer gewesen und der hat auch super viel unveröffentlichten Film. Oder als er gestorben ist, hat er noch so viel Film unveröffentlicht, also unentwickelt, liegen gehabt. Das ist einfach so krass, wenn du so viele Fotos machst, was willst du denn damit alles, also ich fotografiere auch viel, aber was willst du denn damit alles, und mich hat das auch so beeindruckt, dass der so viel gemacht hat, weil allein ich habe mir versucht schon anzutrainieren, so nicht gerade alles die ganze Zeit über Fotografie zu erleben und abzudrücken, aber ja, also eigentlich nur fotografieren um des Fotografierens willen, finde ich schon echt beeindruckend. Wenn er es durchzieht und wenn er halt irgendwie, na gut, die Festplatten werden immer billiger, aber oh, ich weiß auch nicht, ey, die ganze Zeit, müssen das 5 Fotos von demselben Motiv sein? So, wenn man es auswählt, 1 behält und sowas, aber allein da die Zeit durchzugehen, Leute, man hat doch keine Zeit. Auch so, also auch auf dieser Taxifahrt, das ist wirklich eine sehr beeindruckende Fahrt gewesen, weil du hast so viel von der Landschaft mitbekommen, auch gleichzeitig wieder gar nichts von den Leuten durch die Dörfer, die du rumgefahren bist. Aber gleichzeitig siehst du so riesige Propaganda-Plakate. Du siehst halt auch Che Guevara überall an den Wänden auf T-Shirts und. Das ist so unreal, als würden da alle wirklich Theater spielen. Also um nochmal darauf zuzukommen, zum Kinderspielzimmer sozusagen, was die da an verschiedenen Möglichkeiten dort haben. Das ist schon so beeindruckend, aber auch gleichzeitig so diese riesigen Propagandaplakate mit Che Guevara, mit Fidel, auch im hohen Alter und so. Das ist so komisch, da auf einmal in diesem System zu sein und es mit eigenen Augen zu erleben. Und auch so, also du kriegst eigentlich, Kuba, du kriegst irgendwie das Stereotyp, was man so von Kuba im Kopf hat, findest du. Das kannst du, wenn du das haben willst und es dir suchen willst und auch die Leute, wie viele Leute versucht haben, mir Rum und Tabak anzudrehen, also wirklich Zigarren und sowas. Das ist, jeder versucht dir das zu verkaufen. Du findest einen netten, coolen Typ, der Deutsch reden kann im Park. Dann denkst du, okay, das ist alles die ganze Zeit Masche, was er erzählt. Dann erzählt er sehr kritisch über das System. Dann denkst du auch, okay, ist cool, ich kann mich mit dem unterhalten. Das Gespräch war mit dem Typ auch sehr, sehr interessant. Der hätte locker irgendwie hier eine Ausbildung, einen Job oder irgendwas hier gefunden in Deutschland. Der kann halt nur nicht ausreisen. Also das nehme ich schon so für bare Münze, aber dann auch gleichzeitig, was passiert am Ende? Er will mich dann doch irgendwie zum Laden bringen und irgendwie wo er dann Provision kriegt, weil es gibt ja diese Ausländerwährung und diese Inlandswährung und die Inlandswährung, da kannst du viel billiger Sachen mitkaufen, aber du hast keinen Zugang zu dieser Währung, weil du halt Tourist bist und so und dann kannst du mit ihm da vielleicht irgendwie handeln und dann kriegst du eine Provision und dann kommst du letztendlich auch billiger von weg. Aber es ist auch illegal. Also er hat auch gesagt, es ist sogar illegal, mit mir dann zu sprechen und so. Also gleichzeitig, ich weiß nicht, was ist denn da richtig? Was soll man denn da machen? Es ist auch wieder so schwierig, einfach zu reisen und dann irgendwie eine richtige Entscheidung zu treffen, weil du bist dann gleichzeitig auch selber wieder in deinem Tourismussystem drin. Und ja. Und das letzte Katheter-Kapitel, also nicht nur hast du auch Deutsche, Leute, deutsche Touristen. Jetzt muss ich mal echt wirklich nochmal zu euch kommen. Das ist nochmal ein kleiner Zwischenpunkt. Ich habe hier da die extremsten, also deutsche Touristen, Leute, was ist mit euch los? Neben mir im Café, zwei deutsche Mädels, mindestens 10 Postkarten, jede, schreibt sie und verschickt sie. Leute, so viele Freunde habe ich noch nicht mal. Wo soll ich denn die ganzen Postkarten hinschicken? So viel Familie. Ich kenne noch nicht mal die Adressen meiner Familie. Also wirklich, was soll denn das, Leute? Was verschickt ihr so viele Postkarten? Also erstmal das. Dann waren das auch noch so junge Mädels, ne? Die haben auch, keine Ahnung. Lasst sie das machen, ist okay. Wie organisiert muss man sein und wie viele Freunde und Familie muss man haben, um das auch durchzuziehen? Und wie vehement muss man als Deutscher natürlich auch Postkarten schicken? Ist okay. Aber was ich halt noch viel, viel krasser finde, ist einfach dieser Fakt. Leute, und da geht das an wirklich, es ist so ein bisschen die Babyboomer-Generation, muss ich schon sagen. Die muss ich jetzt auch mal wirklich hier ansprechen, Leute. Ja? Ich gebe ja selber nie gerne zu erkennen, dass ich so aus Deutschland komme. Ne? Also diese zwei Mädels da neben dem Café, die labern cool rum und die eine hat dann irgendwie so ein Handyspiel gespielt und keine Ahnung. Und irgendwie sahen die aber auch ganz cool aus. Die hat sogar eine davon, die hat analogen Film fotografiert und sowas. Aber ich habe überhaupt keine Lust, mich da zu erkennen zu ergeben und keine Lust zu reden. Und dann begegnet mir da auch in demselben Viertel eine Touri-Gruppe aus Ost- und Süddeutschen so irgendwie gepaart. Und ich habe kurz mit reingehört, weil ich da gerade genau in der Ecke war und dann hat der Guide irgendwie was Nettes zu sagen gehabt. Hier auf der ausländischen 25 Cent Guckmünze ist genau dieses Abzeichen von dem Punkt, wo wir jetzt stehen. Seht ihr dort halt bla bla bla, diesen einen Turm und der ist genauso auf der Münze aus diesem Blickwinkel bla bla bla. War ganz interessant, diese paar Minuten einmal zuzuhören. Aber das Hauptaugenmerk, Leute, erstmal, Rika-Sandalen sind der Shit. Keine Birkenstock oder Rika-Sandalen sind der Shit. Und dann sind es auch diese Klettdinger. Und was ist mit euch los, liebe deutsche Touristen? Ich habe nur einen in dieser verdammten Gruppe gesehen, der Socken anhatte. Und dann waren die erstmal noch nicht mal weiß. Ja, das ist auch nochmal der Kritikpunkt. Also erstmal Abzüge in der B-Note kommt da auch noch dazu. Und dann nur einer mit karierten Shorts. Leute, was ist mit euch los hier? Ich bin schockiert. Was ist mit den Deutschen los? Können die nicht mehr richtig Touristen oder was hier? Irgendwie urlauben? Verlernt? Hallo, da fliegt man doch extra nach Kuba und dann kann man hier mal seine, das ist doch mal hier diese deutsche Richtwerte oder was, die man da irgendwie rausposaunen sind. Wo sind die karierten Shorts? Wo sind die Socken? Rika-Sandalen, ja, aber dann müsst ihr auch Full Monty gehen hier, bis zum Ende, bis zum bitteren Ende und sowas. Das, so muss das doch eigentlich sein. Ich bin wirklich schockiert. So, und dann konnte ich das noch nicht mal irgendwie an die Welt heraus. Es gibt nichts. Du bist wirklich aufgeschmissen in Kuba, weil Internet und Kuba, das passt überhaupt nicht zusammen. 1 Euro, ungefähr, ein Kuck, für eine Stunde. Und dann musst du erstmal so Karten finden. Die werden dann verkauft, auch illegal, ein bisschen teurer dann auf dem Schwarzmarkt, wo Leute dich ansprechen. Aber du musst erstmal diese Karte kaufen und dann kannst du dich irgendwo im WLAN einloggen, die dann im Park oder so vielleicht verfügbar ist. Und dann ist das Internet sau langsam. Also ich konnte jedenfalls nichts großartig runterladen. Und entweder die kubanische Regierung hat nichts verstanden, was Internet ist, oder die haben wirklich alles verstanden. Und ich ziehe meinen Hut vor denen, dass die Touristen an die Kasse bitten. Wahrscheinlich haben sie das komplette Internet auch irgendwie zensiert. Ich weiß es nicht. Ich habe mich so gefühlt wie damals in der Bibliothek. Damals mit einem Freund bin ich dann immer nach Schule in die Bibliothek gefahren, um Geld zu bezahlen, um eine Stunde irgendwie im Internet, im Chatraum rumhängen zu können. So. Und dann hast du auch wieder voll den Druck. Du musst halt innerhalb von einer Stunde, okay, schnell hier WhatsApp und bla bla bla, schnell Updates, was geht in der Welt, wie ist Fußball, bla 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 bla. So musst du halt irgendwie dann schnell denken und dann kannst du nicht einfach mal irgendwie wieder schön im Internet siechen vor dich dahin. Ich meine, klar, ich bin im Urlaub, aber ich will auch ein bisschen. Also die Freiheit, Leute, ey, puh, Zweiklassensystem, boah, Leute, das wird immer heftiger. Und dann habe ich mir nochmal richtig gegeben. Und zwar, ich war nochmal in einem All-Inclusive-Hotel. Und das ist halt so eine Sache, Leute. Es kommt, glaube ich, drauf an, also geiler Strand und sowas, aber all-inclusive, also du bist in eine, das Ziel, in eine Blase zu kommen und es ist irgendwie so, also ich meine, das Ziel ist irgendwie so in diese Blase reinzukommen, dass das eigentlich immer irgendwie Samstag und Sonntag ist. So, das ist eigentlich das Ziel und dann auch noch am Strand mit einem kühlen Getränk. Das ist, glaube ich, das Ziel von so einem Urlauber, der All-Inclusive bucht. Immer schön Samstag und Sonntag. Und ich glaube sogar einfach mehr Samstag als Sonntag, weil halten wir es einfach mal fest. Und ich sage es hier wirklich, Mist, die Landschaft ist der es nicht als erster gesagt hat, aber Samstag ist der bessere Sonntag. Merkt euch das bitte, ja? Und dieses Gefühl zu haben, sich gerade noch fürs Essen aufraffen zu können, das ist doch eigentlich das, was das Ziel ist von so einem Urlaub. Aber man muss wirklich darauf achten, ich war in einem relativ günstigen, also immer noch teuer, irgendwie so, aber du bist halt, das Optimum ist nicht zu gut zu buchen, aber auch nicht zu schlecht. Aber das Problem ist in Kuba, 3 Sterne, Leute, vergesst es. Wirklich. Das Problem am ersten Buffet hat sich schon gezeigt. Als wir gebucht haben, dann war ich noch kurz im Internet danach habe ich mir die Bewertung runtergelesen und ich hätte es nicht machen sollen, weil das Problem hat sich schon am ersten Besuch gezeigt, am Buffet. Das Essen, das war halt einfach nur krass. Es hat alles gleich geschmeckt, aber noch darüber hinaus, der erste Besuch, liegt ein kleiner toter Gecko neben mir am Tisch im Gang. 3 Leute werden fast drüber gestrampelt. Ich sag halt hier, hallo. Es gibt übrigens ein Gecko-Emoji, das ist mir neulich aufgefallen. Ich sag einer Frau, so einer Bedienung, die da irgendwie da rumläuft und Teller und was weiß ich verteilt, die habe ich darauf hingewiesen. Die hat einfach gesagt und ist weitergelaufen. So, okay. So. 2. Besuch, Abendessen. Dann war der weg, ja. Das ist ja dann schon mal gut. Aber dann während des Essens sehe ich halt so eine richtig schön kleine, putzig, muntere, aufrechte, kleine Schabe mit langen Beinen und langen Fühlern, die da einfach so am Nebentisch, also direkt da am Tischbein, so locker flockig Hallo sagt und dann irgendwie, ich gucke einmal weg, dann ist sie weg. Ich gucke auf den Teller, okay, ist er auch nicht da, alles cool, aber das macht es mir doch nicht einfach, da irgendwie dann noch wirklich noch nach solchen Bewertungen und was man dann so hört und wie das da geschmeckt hat, das da auch noch gut zu finden, Leute, ey. Wirklich. Also das hat mir dann auch gezeigt, du musst halt wirklich gucken, wie sozusagen der Standard ist von dem Land. Und Kuba, Brot, boah, Leute, ey. Puh. Das Brot, ich habe sogar Fotos gemacht, vielleicht schicke ich die sogar in die Gruppe. Das kann ich auch vielleicht gleich mal machen. Aber dieses Brot, das hat ungefähr 3 verschiedene Formen. Es hat alles gleich geschmeckt. Es ist ein billig All-Inclusive-Hotel gewesen. Ja, okay, das ist kein Standard gewesen. Ich habe da auch gar nicht so schlecht gegessen in Kuba. Das ist nicht der Standard, aber All-Inclusive, Leute, liegt es am All-Inclusive? Liegt es an mir? Liegt es an All-Inclusive in Kuba? Und wie kann es sein, dass Brot und Kuchen fast den gleichen Geschmack haben? Wirklich, die hatten so 5, 6, 7 verschiedene Stückchen, aber die sahen dann letztendlich, hatten die alle den gleichen Inhalt und die hatten irgendwie vom Geschmack her genauso diesen Biskuit, diesen länglichen Biskuit-Geschmack, den du so in Tiramisu packst. Genauso hat das geschmeckt und gerochen. Und ist das Essen gemessen für Kuba da gut? Ich weiß es nicht. Was mir auch noch aufgefallen ist, es gab sehr viele russische Touristen da. Es gab sogar in der Lounge, in der Lobby gab es sogar eine russische Tourbeauftragte, was weiß ich, die hatte da ihren eigenen Tisch und es waren wirklich viele Russen da. Also wirklich, ich weiß nicht, ist dann da das Preisverhältnis da ganz gut, dass man da hingehen kann mit Familien und sowas. Es gab sogar Wodka zu kaufen. Dann ist die Frage, so schmeckt denen das Essen? Ich habe im Buffet da gesehen, irgendwie viele haben sich super viel von genommen. Ist das, muss ich jetzt dann weiterarbeiten mit einem russischen Stereotyp, wo ich dann denke, okay, alles klar, vielleicht ist das dann gar nicht so, vielleicht denken die so, oh, schmeckt ja wie zu Hause, ist voll gut und sowas. Ich weiß nicht, habe ich dazu hohe Standards, bin ich hier jetzt auf einmal der Typ von der Elite Westler hier aus Europa und so, der von ganz oben hier diese Kritik äußert. Ich weiß nicht, was ist genau dieses, was ist das? Also, es ist schon, da haben sich so viele Leute was mit Essen und Genuss geholt, da dachte ich echt, Leute, ehrlich? So. Und dann habe ich ja auch, ja, ich weiß auch nicht. Dann siehst du auch noch diese ganzen All-Inclusive-Urlauber-Menschen. Ich meine, ich war wirklich nur 2 Nächte da, aber das hat mir wirklich gereicht. Also diese ganzen All-Inclusive-Urlauber-Menschen, die so sagen, so, das ist jetzt unser Urlaub, hier verbringe ich jetzt am Strand, das Essen esse ich jetzt den ganzen Tag, an der Bar hänge ich die ganze Zeit rum und auch wenn das so schlecht ist oder was weiß ich, es hat sogar geregnet, es wird hier in vollen Zügen genossen. Vom Manni bis zum Khrushchev mit Familie. Also wirklich, das ist, ich weiß auch nicht. Also ist das 3-Sterne-Proletariat? Ist das, bin ich ein, oder ist es das, was man haben will? Ich weiß nicht, was ist 4 Sterne der goldene Standard? Ist 4 Sterne überhaupt, ist das zu übertrieben? Sind 5 Sterne, wenn man 5 Sterne buchen würde, was viel zu teuer wäre? Wären dann die Ekelschnösel eigentlich das, was einen widerwärtig, anwärtigt, wertigt? Was ist besser? Ich weiß es nicht. Was ist eigentlich besser? Es wird, ich hätte da auch keinen Bock gehabt, der jetzt noch irgendwie großartig das rumzubuchen oder sowas. Es wird in Kuba so viel analog gemacht mit Telefonen, Fotografie. Gott, Leute. Es wird so viel mit Kredit. Ach Gott, was mache ich hier? Leute, kurze Pause und dann kommen wir zum großen Finale. Okay? Okay. So. In Kuba wird jedenfalls noch viel mit der Hand aufgeschrieben. Also Rechnungen, Durchschriftungen. In dem Reisebüro, wo ich diese All-Inclusive-Reise gebucht habe, die bestand letztendlich aus 2 Schreibtischen, 2 Telefonaten, 2 Mitarbeiterinnen, 2 Notizbüchern und 2 Stiften. So, das war alles analog quasi. Die Kreditkarte, die habe ich mit, ich habe mit so einem Ratsche-Ding bezahlt. Also die hat die Kreditkarte genommen, in dieses Ratsche-Ding reingepackt, so, dann Zettel drauf, dann einmal rüber geratscht, wieder zurückgeratscht. Und da wird dann so eine Art Scheck erstellt. Ich dachte, das gibt es wirklich nur in Filmen oder es war so altmodisch. Ich habe das noch nie gesehen. Da wird die Karte reingelegt, wird drüber geratscht und dann wird ein Durchdruck von der Nummer gemacht. Dann wird die Bank angerufen und dann wird gefragt, ob die Karte gültig ist. Und wenn die Karte gültig ist, dann kann bezahlt werden. Und übrigens, es gibt auch ein Kreditkarten-Emoji. Wusstet ihr das? Ja, seht ihr. So, und jetzt wieder zur Hotelanlage. Nochmal ganz kurz, also 3, 4, 5 Sterne ist okay. Aber was ich dann auch dachte während der ganzen Zeit, und jetzt ratter ich das einfach nochmal runter, es ist eine in die Jahre gekommene Hotelanlage gewesen. Die hat billigen Rum, die hat das Billigste, der Kaffee war richtig billig, das war, also wirklich, es sah dann noch aus wie Kaffee, aber es ist, also, oder Milch, aber Leute, auch wirklich, auch das Wasser in Kuba, also der Kaffee hat einfach so krass geschmeckt, weil die Wasserqualität, Alter, echt übel ist. Also da muss man auch wirklich wieder aufpassen, keinen Durchfall Deluxe zu bekommen. Aber ja, wie alt darf so eine Hotelanlage maximal sein? Vielleicht sind daran auch die Sterne gebunden, ich weiß nicht. Die war, wie alt war die? 30 Jahre plus? Das Zimmer war krass, ja. Wie viel Jahre jung darf eine Hotelanlage sein? Und wie alt darf das maximal sein, um eigentlich perfekt zu sein? So irgendwie. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen mehr Recherche betreiben. Zu jung kann aber auch sein, das Team ist noch nicht eingespielt, da gibt es nicht die alten Hasen, so. Es läuft da nicht irgendwie alles. Kann aber auch gleichzeitig wieder total unverbraucht und cool sein. Und zu alt ist irgendwie sahen so aus. Alle waren irgendwie nett, aber als hätten auch alle keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Reviews lese ich da jetzt wirklich nicht vor von dem Ort, das wäre ein bisschen zu krass. Aber also auch das Zimmer, boah, Leute, puh. Ich lasse es mal. Es gab sogar deutsches Fernsehen, also es gab so internationales Fernsehen und hier jetzt übrigens nochmal hier ein Gruß an Pauke, ne? 30 Jahre Mauerfall, da hat man auch hier Michael Friedmann und hier auf ein Wort zum Thema Mauer und sowas gesehen, war schon ganz interessant, dass dann mit einem Mojito in der Hand, billigen Rum und sowas, ist aber egal zu sehen. Und naja, und irgendwie habe ich auch gedacht, so jetzt nach dem Urlaub, gerade 2 Wochen weg irgendwie, ganz gut, sich mal so zu informieren und dann eigentlich, ich weiß, gibt es ein Format, wo man so ein Format, ich bin jetzt x Tage weg gewesen, was ist die Top-News der letzten x Tage? Also ich war jetzt 15 Tage weg, von diesen 15 Tagen, Top 10 News, die man jetzt einfach wissen soll. So, zack. So, bitte, los geht's. Wer kann mir was empfehlen? Ich weiß nicht, also man bräuchte einfach mal so eine Art News-Format und Spiegel kannst du nicht lesen, Tagesschau ist zu aktuell, ich brauche so ein, was gibt es da für so News-Outlets? Ich weiß es nicht, es ist so, naja, gut. Über Stranderfahrung muss ich gar nicht noch eingehen, oder? Ich bin so schwach mit Krebsen, Krebse sind Todfeinde, ersten Tag Mini-Krebs gesehen. Und dann dachte ich, okay, ich muss abreisen. Aber es war okay. Das flache Wasser, es gab richtig schöner weißer Strand, richtig schönes blaues Meer, gutes Wetter. Will ich gar nicht sagen. Da gab's dazwischen im Meer mal eine Qualle, wo man denkt, oh scheiße, ich muss hier raus. Ich habe so einen ganz länglichen kleinen Fisch, so einen länglichen Fisch gesehen, so, keine Ahnung, 30 DIN A4 Blatt. Aber länglich blau, sehr lang. Lange Spitze, langer Körper, langer Schwanz, was ist das? Flosse, ist sehr witzig gewesen. Also auch gleichzeitig einen ganz lustigen Vogel auch noch, die haben so piu, piu, so gemacht, so richtig witzige Vögel auch irgendwie. Also es ist schon schön, da irgendwie da auch mal irgendwie was anderes gesehen zu haben. So ein bisschen, das ist keine Katastrophe, da war jetzt kein Manta, der irgendwie einen aufgefressen hat oder was weiß ich. Es ist so gerade dieses. Aber auch das Meer, das war auch ganz cool, weil der, das war eigentlich sehr flach. Also ich mag sehr flach oder sehr tief. Das dazwischen, wo man es gerade noch so erkennt, beziehungsweise eigentlich gar nicht mehr, das ist eigentlich die Katastrophe. Das ist genau da, das ist die Todeszone. Da sind genau die Fische und Viecher da, die gerade noch Licht brauchen, um zu leben. und auch selber Licht brauchen, um die Beute zu sehen. Und die lauern. Das ist wirklich die Todeszone. Das gab es sehr wenig, weil da ist man gar nicht hingekommen. So weit hätte man gar nicht rausgehen können. Das war wirklich dann im Prinzip dann schon ein sehr guter Strand. Aber diese Todeszone, Leute, wirklich. Also entweder ganz flach oder ganz tief. Aber dazwischen, da kommt kein Fuß hin. Wirklich, also wenn du mit dem Hals im Wasser bist und dann noch Fuß fassen kannst, vergiss es. Da bin ich raus. So. Und dieser längere blaue Fisch, der da ganz am Anfang, der war eigentlich süß. Der war einfach witzig. So, und dann, ja, keine Ahnung, dann geht man wieder zurück auf sein Zimmer, duscht sich ab und dann stinkt man wieder vom Zimmer, weil das halt alten Geruch und Mini-Ameisen überall und Schimmel am Duschvorhang und Gardinen rostig und Sessel durch und keine Ahnung, wo soll man da aufhören? Naja, und dann das Grande Finale. Kuba war doch eigentlich ganz geil. So der, die Musik ist halt auch wirklich das Ding. Ich glaube, wenn man so richtig kubanische Musik, ich habe am letzten Abend noch eine Reggae-Band gesehen, die hat am Ende so von diesem Chan-Chan, so eine Reggae-Version gemacht. Und das war auch wieder ganz cool. Und dann auch wirklich, der krönende Abschluss ist eigentlich die letzte Taxirückfahrt gewesen. Einen alten Lada, also so ein altes, keine Ahnung, wo kommt Lada eigentlich her, ein altes Auto mit gebrochener Frontachse mitten auf der Straße, noch ein altes Auto, ich glaube, das war auch so ein Lada, wurde mitten auf so einer zwei, drei Spurig, es waren zweieinhalb Spuren, ich würde einfach sagen, es sind zwei, es fahren aber trotzdem dreispurig Autos drüber, da wurde in der Mitte einfach ein Lada, der hat einfach geschoben, da waren gerade Gleise, der hat einfach geschoben, der hat einfach, glaube ich, gesagt, ey, ich habe keinen Bock mehr. Also das Auto und der Fahrer oder beide oder nur einer davon. Und dann hat einer nur aufgegeben und einer hat sich schieben lassen oder einer hat geschoben, ich weiß auch nicht. Also ein Auto, was eine gebrochene Frontachse hat. Ein Auto, was nicht mehr kann und über die Schienen gefahren werden musste. Und dann als krönender Abschluss halt noch ein Auto, hat gerade einen Platten, muss gewechselt werden. Classic Car, siehst halt den Kofferraum auf. Da, der Typ hat einen Werkzeugkasten mit dabei. Ja, also als wenn das halt nicht das erste Mal passiert ist. Auch überhaupt beeindruckend, dass die ganzen Autos da noch irgendwie sind. Aber hat man da wirklich Fortschritt gesehen? In Kuba, schwierige, schwierige Geschichte. Also ich wünsche mir wirklich, dass da, ja, nicht, ich wünsche mir da gar nichts von. Ich hab sehr gute Eindrücke gehabt. Was soll ich sagen? Als letztes Kuriosum am Flughafen, natürlich hat man auch ein bisschen Tabak und Rum eingekauft, so war das nicht, aber das letzte Kuriosum, das Souvenir eines Hundes mit schwarzer Schnauze, der aber auch genauso die Form hatte wie eine Zigarre. Also eine Zigarre, die so aussah wie ein Hund, oder ein Hund, der aussah wie eine Zigarre. Ist es dann ein Zigarrenhund oder ist es eine Hundzigarre? Es ist eine sehr interessante Mischung aus Flora, wenn man so will, und Fauna, die ich jetzt euch einfach nur überlassen möchte. Ich würde einfach sagen, neben dem Brotbild und dem Zigarettenhund, Hund, der Hundzigarre, entlasse ich euch hiermit einfach aus diesem, ja, Epos Mexikuba, Kuba, Mexiko, wenn man so will. Es hat sehr viel Spaß gemacht, durchaus auch Geld gekostet. Kuba war nicht billig, das muss ich dazu sagen noch am Ende. Da muss der deutsche Klingel hier nochmal wieder, ich muss hier wieder ein bisschen mehr Schaffe gehen, damit das, es kommt ja nichts rein, Leute. Podcast hier, das kostet Zeit und Geld und Kraft und Liebe. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, Leute. Ganz am Ende nochmal, ja. Kleiner Disclaimer. Misty labert, ist für euch umsonst, aber ich mach's gerne. Und wenn ihr mir eine iTunes-Bewertung dalassen wollt, dann bitte tut es einfach nur. Ihr könnt mir auch einfach überall schreiben. Es gibt eine Telegram-Gruppe, da könnt ihr auch manchmal ein Wörtchen lassen. Ich glaube, die erreicht man über t.me/mistylabert. Da könnt ihr einfach reingehen, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, mistylabert@mailbox.org. mistylabert@mailbox.org. Und vielleicht hört man sich ja Ich würde, vielleicht habt ihr auch Reiseberichte oder irgendwie was zu erzählen über die genannten Themen, neue Aspekte, die ihr anders gesehen habt als ich oder auch irgendwie, vielleicht Kommentare, man kann ja auch auf der offiziellen Podcast-Homepage von mir, wenn man das googelt, findet man das bestimmt, kann man ja auch Kommentare runterlassen. Ich würde mich freuen über Kommunikation, ich biete es ja einfach nur an. Ich freue mich so sehr, endlich mit euch diesen ja fast schon unfiltrierten Blick fast schon drauf gelassen zu haben und dass ihr es bisher geschafft habt. Herzlichen Glückwunsch. Ich entlasse euch hiermit und wünsche euch noch eine schöne Woche, wann auch immer das ist, und man sieht sich das nächste Mal. Vielleicht zur großen Jubiläumsfolge, ich weiß nicht, in ein paar Tagen ist es soweit und ein Jahr Misty Labert Podcast ist da. Das war Misty Landschaft für euch. Ich danke und tschüss. Thank you.